Wieso ist das ja, denn so? Das,
weil es wahrscheinlich von mir geerbt hast, weil
das
ich ein schlechteres Namensgedächtnis
als ich. Das ist einfach
nur die Hölle.
Ich kann dir den malen, ich kann dir sagen, welchen Film der Deadpool mitgespielt, den Goonies mitgespielt. Das kann doch nicht sein.
Jetzt ist Schluss.
Der war sogar Man in Black 3.
3, Scheiße. 2, 1, aus. Jeff Bridges.
Achso, das war, meine ich gar nicht.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Also alles ich hätte schwören können, das war Dingsy. Der,
Dingsy, ja, George Dingsy. So, da sind wir mal wieder. Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
So sieht's
aus. Das sind Henny und Max der Nachtsheim. Wir sind heute wieder da. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, Herr Vater.
Herr Vater ist
Herr
gut.
Vater. So, genau.
So habe ich ihn erzogen.
So muss ich den Vater in Familie ansprechen.
Ja, genau. Und siezen eigentlich. Genau. Es gibt Menschen, zum Beispiel Louis van Gaal, das ist ein holländischer Trainer, der hat 5 Kinder, die müssen ihn siezen. Ich glaube, ich habe da...
Warum?
Weiß ich nicht.
Warum?
Keine
Was
Ahnung.
Was ist das denn für ein komisches...
Weiß ich nicht. Aber das ist bekannt. Er heißt auch der General. So ein
Was muss eine sehr liebevolle Familie sein?
Ja, ist auch ein sehr sympathischer, liebevoller Typ so.
Ja, das denke ich mir schon.
Gehört jetzt nicht gar nicht hierher, aber wo wir schon mal drüber reden.
Naja, ja. So ist es dann auch.
Ja. Okay, ihr Lieben, bevor wir hier über den Film reden, über den wir heute sprechen wollen, muss ich noch Dinge korrigieren, die ich beim letzten Mal verbockt habe. Und zwar erstmal habe ich, glaube ich, mehrfach, warum ich auch nicht verstanden habe, dass du das nicht gemerkt hast, ich habe mehrfach immer Once Upon in Hollywood gesagt, obwohl der Film heißt Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time.
Ich bin da immer so, ich weiß ja, was du meinst, dann fehlt halt ein Wort. Das ist egal.
Super.
Falls ihr jetzt den falschen Film geguckt habt, falls es Once Upon in Hollywood gab, hoffen wir, dass er okay war. Falls ihr geguckt habt. Vielleicht hat er ja auch Brad Pitt mitgespielt, wir wissen es nicht.
Genau. Und dann haben wir noch über die Negativpreise von Angelina Jolie gesprochen, vor allem die Goldene Himbeere. Und da war sie mehrfach nominiert, aber sie hat sie nie gewonnen.
Ach so.
Ich glaube, das ist die Kernessenz dieser. Könnte jetzt noch auflisten, wo sie noch überall, mit welchen Filmen sie nominiert war und so weiter. Aber ich finde das jetzt ein bisschen tatsächlich
bloßstellend.
Ich finde es auch jetzt irgendwie zu viel Information. Also auf jeden Fall, es war alles nicht so schlimm, habe ich aber auch nicht gemeint. Wollte sie auch nicht irgendwie in den Senkel stellen, weil ich die auch mag. Also von daher war das auch alles gar nicht böse gemeint. So, jetzt hoffe ich, dass wir das im Sinne von Angelina Jolie persönlich korrigiert haben. So, dann kommen wir zu einem Film, den wir beide geguckt haben.
Mhm.
Du sagst mal, wie er heißt, bevor ich ihn wieder...
Er heißt Unstoppable.
Genau.
Ist ein Film mit Denzel Washington und Chris Pine in den Hauptrollen.
Jawohl.
Und es ist einer dieser Katastrophenfilme auf Zeit, wie zum Beispiel auch Speed einer ist. Über den werden wir heute ausführlich quatschen. Über die zwei Hauptdarsteller werden wir ein bisschen quatschen. Über Denzel Washington und über Chris Pine. Aber dazu gehört natürlich erstmal eine Filmzusammenfassung. Und falls ihr euch erinnert, müsst ihr euch gar nicht dran erinnern, weil es hier zum gehobenen Ton hört, dass mein Vater die Quizze verliert.
Zum gehobenen Ton, das möchte ich mal. Du kannst vielleicht sagen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit, aber zum gehobenen Ton, dass ich das verliere, was ist denn das für eine Formulierung? Das
ist eine schöne Formulierung.
Die ist total scheiße, deine Formulierung.
Das geht's dir in die Ohrwatschen.
Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall. Gut, dann gehört es jetzt zur absoluten Regelmäßigkeit, dass mein Vater dieses Quiz...
Zur absoluten Regelmäßigkeit. Na,
dass mein Vater dieses Quiz verliert. Das heißt, er muss heute wieder den Film zusammenfassen. Und wir überlegen uns ja mal was Pfiffiges, was man da so machen kann.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wir reden ja heute von einem Film, in dem geht's um einen Zug.
Ja.
Und im Zug gibt es ja Durchsagen. Deswegen fände ich es heute sehr schön, wenn du die Zusammenfassung wie so eine Zugdurchsage machst. Ab und zu mal ganz kurz sagen, dass jetzt gerade mal Halt ist und Stopp ist und dass man aussteigen kann.
Auch noch so Tücken.
Einfach mal so ein bisschen, wie man das halt macht, realistisch so. Also du sprichst jetzt, und das muss natürlich auch redaktionell beziehungsweise in der Post muss es dann schön nachbearbeitet werden, dass es klingt nach Zugfahrt, dass deine Stimme klingt wie die Durchsage, dass vielleicht Leute im Hintergrund ein bisschen schnattern. Einfach, du bist der Zugführer und du hast jetzt gerade Lust, den Leuten, weil jetzt gerade nicht so viel los ist auf der Strecke von der Konstabler Wache zur Hauptwache, hast du Lust, den Leuten zu erzählen, was eigentlich in Unstoppable passiert.
Kann man das so machen, dass man vielleicht sagt, dass der Film meinetwegen im Zugprogramm läuft? Also wäre das noch eine Möglichkeit? Es gibt doch in der ersten Klasse so Fernseher manchmal, oder wo du dann mit deinem Gerät irgendwie dich einklinken kannst und dann kriegst du so ein Entertainment-Programm, dass er den Film empfiehlt. Das wäre doch vielleicht die
Plausibilität. Kannst du gerne machen.
Okay.
Du hast alle Freiheiten.
Na toll. Okay. Ja, also dann geht's los.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Ihr Zugführer Karl Schlepplepp. Und ich möchte Sie heute auf ein kleines Gourmet-Häppchen unseres Entertainment-Programms hinweisen. Sie können auf Kanal A den Film Unstoppable sehen. Das ist ein Film ganz nach meinem Geschmack, wenn ich das einfach mal so anmerken darf. Da geht es um einen Zug, der sich verselbstständigt, nachdem zwei Zugarbeiter Fehler gemacht haben. Zwei Hi-Yo-Pies, wie sie im Buche stehen, die dafür sorgen, dass dieser Zug auf einmal losrollt. Man denkt am Anfang erst, naja, dann lass ihn mal rollen, das kann ja kein Problem sein. Das ist ein Irrtum. Der Zug nimmt große Geschwindigkeit auf. Er hat auch noch giftige Chemikalien an Bord. Und warte mal ganz kurz. Ja, jetzt sind wir gerade in Berlin angekommen. Die Passagiere, die jetzt noch nach Spandau umsteigen wollen, jetzt bitte genau einfach raus. Genau. Gleis 6 gegenüber. Ja, kein, alles klar. So. Gut. Die Lok hat, wie gesagt, giftige Chemikalien gelagert hinten drin, sodass man weiß, wenn diese Lok erstmal entgleist, dann tut es aber einen richtigen Schlag. Dann kommen zwei Männer ins Spiel, die eigentlich so gerade mal Kollegen geworden sind, ohne sich näher zu kennen, gespielt von Denzel Washington und Chris Pine. Und die fahren dem Zug quasi entgegen und dann gibt es ein raffiniertes Manöver. Auf jeden Fall bremsen sie in letzter Sekunde vor der Katastrophe den Zug aus und werden große Helden. Mehr darf ich nicht verraten, sonst brauchen Sie den Film ja gar nicht mehr gucken. Wie gesagt, im Entertainment-Paket auf Kanal A. Und wir haben heute im Speisewagen Rostbratwurst mit Cola Light und eine kleine Gulaschsuppe im Vorspeise für 4,99 Euro. Guten Appetit und weiterhin gute Fahrt.
So, ne? Und die Rostbratwurst am Schluss war wirklich nochmal ein Finishing-Move. Sehr gut. Ja, gut. So habe ich mir das gewünscht. Ja, schön. Ja, Dankeschön für die Zusammenfassung, Herr Lokführer. Ja. Herr Schmemel.
Herr Schleppler.
Herr Schleppler oder Schlepplepp.
Genau.
Ja, da ist ja alles gesagt eigentlich. Ja, ich fand es auch gut, dass er gesagt hat, Herr Schlepplepp, dass er gesagt hat, ich möchte auch gar nicht mehr verraten. Und das hat er das gesagt, nachdem er das komplette Ende verraten hat. Der Zug ist ausgebremst, die Katastrophe, der ist mal entgangen. Deswegen. Also,
aber das ist doch ungefähr so, wie wenn dich jemand so zutextet, so eine halbe Stunde, meinetwegen unaufgefordert. Das habe ich ja wirklich manchmal, dass mich wildfremde Leute irgendwo ansprechen und sagen, hier, Henny, ganz kurz mal. Und dann reden sie eine halbe Stunde, erzählen sie mir irgendwas von irgendwelchen Badesalz-Aufführungen oder sonst was, wo sie gerade waren und sonst, bababababab. Und dann sagen sie dann nach einer halben Stunde sowas, na, also, wie gesagt, so will ich hier gar nicht länger auf, ich will dich ja nicht aufhalten.
Wurde einfach nur eine halbe Stunde wahnsinnig eine Stunde aufgehalten.
Ja, genau. Kommen wir mal zum Inhalt des Films, oder sagen wir mal zum Hintergrund des Films. Da gibt es tatsächlich eine, ich möchte mal sagen, gefühlsmäßige Fallhöhe, weil der Hintergrund ist, dass dieser Film entstanden ist nach einer wahren Begebenheit. Und zwar ist in einem Rangierbahnhof am 15. Mai 2001 im Rangierbahnhof Stanley Yard ist im Bundesstaat Ohio, ist so ein Zug außer Kontrolle geraten und rund 100 Kilometer unbemannt Richtung Canton gefahren, bevor man ihn gestoppt hat. Das ist jetzt erstmal harmlos. Aber was ich nicht wusste, wusste ich wirklich nicht, dass es was Ähnliches hier bei uns in der Gegend gegeben hat. 1966, da war ich ja noch ein kleiner Junge. Dementsprechend habe ich natürlich keinerlei Erinnerung dran und wusste das auch nicht. Und da ist tatsächlich in der Nähe von Frankfurt, ist ein Triebwagen auf einer eingleisigen Trasse, hat sich gelöst und ist dann wirklich zum Richtung Taunus gerast irgendwie. Auf jeden Fall, die haben den Zug nicht halten können und der ist am Ende, die wollten ihn mehrmals entgleisen lassen oder umlenken und er ist wirklich ein Personenzug gerast. Es gab mehrere Tote und sowas. Also alles hier in der Gegend, wo wirklich eine Lok sich einfach auch durch einen Fehler von jemand gelöst hat und dann mit einer hohen Geschwindigkeit ein Unglück verursacht hat. Also das ist irgendwie schon krass, habe ich nicht gewusst. Aber ja. Das ist lang, zum Glück lange her, aber naja, gut. Das wollte ich der Komplettheit halber zumindest mal erzählt haben.
Also sowas passiert. Ein Zug kann sich selbstständig machen, wenn man Fehler macht.
Ja, also ich habe das nur deswegen erzählt, weil man natürlich, sag mal, wenn man den Film guckt, dann denkt man ja am Anfang immer so, was machen die denn da? Und das kann doch gar nicht sein. Und man denkt doch so als Zuschauer, auf der einen Seite weiß man natürlich, dass wenn sie den Filmzug jetzt anhalten, 5 Minuten später, dann braucht man den Film ja nicht gucken. Und dann braucht man den Film auch nicht drehen. Trotzdem, weiß nicht, wie es dir ging, man guckt so drauf und so und die beiden Typen, die das verbocken, man denkt so, naja gut, dann rollt der da jetzt mal los und so. Und man kann sich gar nicht
das
so
macht,
vorstellen.
Also am wütendsten den ganzen Film hat mich halt gemacht, wie sie es verbocken und dass er dann so blöd nebenher rennt und das dann noch so stoppen will. So, ich komme da wieder drauf, dieser dicke Typ.
Ja.
Ach, das war alles so.
Der spielt in My Name is Earl, den Bruder.
Ja, genau.
Ich liebe den Schauspieler.
Der hat auch bei American History X mitgespielt zum Beispiel. Okay. Also den habe ich schon sehr, sehr oft
gesehen. Es wäre natürlich toll, wenn wir den Namen parat hätten, habe ich aber gerade nicht.
Echt, den hast du nicht auf deiner Liste. Normalerweise schreibst du mir alle Schauspieler raus. Ja. Naja, egal, macht nichts.
Den habe ich leider irgendwie.
Ja, habe ich auch jetzt. Ich habe den auch nicht im Kopf.
Boah. Aber wisst ihr was? Dafür sind ja diese Follow-ups.
Ja, nächste Woche
erzählen wir euch alles über den.
Wir überraschen euch damit nächste Woche.
Unser Produzent bringt mich um jetzt nach dieser Folge, aber ist egal. Ich muss da durch.
So, dann müssen wir durchs umbringen. Wie fandst du den Film?
ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich mag den Film unter ganz vielen Gesichtspunkten sehr. Erstmal finde ich ihn tatsächlich, obwohl man natürlich ahnt, wie es ausgeht, finde ich ihn trotzdem spannend erzählt. Mhm. Ich mag die beiden Hauptdarsteller, ich mag das Zusammenspiel, ich mag, wie er aussieht. Mhm. Ich mag auch diese, das spielt ja nicht so in so einer Hochglanzgegend, sondern es sind ja auch alles so ein bisschen so ein bisschen runtergeranzte Städte, in denen das spielt und so. Das mag ich alles. Ich mag das Gesamtwerk. Ich kann sagen, dass ich den Film auch beim zweiten Mal wirklich gerne, sehr, sehr gerne geguckt habe, obwohl ich da schon wusste, wie er ausgeht. Und trotzdem irgendwie hat er mich mitgenommen. Was ja beim Zugfilm nicht schlecht ist.
Das ist gut.
Ne? Du?
Ich hatte nicht so ein Bonding mit den Hauptpersonen. Also ich mag Denzel Washington.
Was heißt Bonding?
Ja, das ist halt jetzt nicht so mit denen, ich habe mich mit denen so angebundelt. So, wir waren jetzt nicht so, bin nicht so verbunden mit denen gefühlt. Und ich finde, der ist ganz schön hektisch erzählt. Der hat ganz schön hektische Schnitte. Der hat ganz schön viel. So, der hat ein paar interessante Figuren, wie diesen einen Typen, der immer Country-Musik hört und mit dem Truck da nebenher fährt und sowas. Der hat ein paar dubbische Figuren. Der hat ja keinen richtigen Bösewicht. Sowas finde ich an den Filmen immer ganz spannend. Der einzige Bösewicht, den es ja gibt, ist quasi der Zug. Ansonsten hast du ja keine. Eigentlich sind ja alle anderen, auch wenn sie, da gibt es Leute, die sind kompetenter und Leute, die sind weniger kompetent, aber im Endeffekt wollen ja irgendwie alle an einem Strang ziehen.
Genau,
und
Denzel Washington sagt übrigens in einem Interview auch, er sagt, der Hauptdarsteller, also die Hauptrolle spielt der Zug. Hm. Wir arbeiten zu, sagt er irgendwie beim Spiel, aber der Zug selbst ist die erste große Hauptrolle.
Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen fand den unterhaltsam.
Was ich zum Beispiel auch mochte, das habe ich selbstständig gemocht und habe dann später gelesen, dass das wohl auch eine der Herausforderungen von Tony Scott war, der Regie geführt hat. Mhm. Dieses Zusammenspiel zwischen Washington und Chris Pine, also sprich zwischen den beiden Hauptfiguren, in diesem Führerhaus, während das immer schneller wird, also aber dann trotzdem die halt immer miteinander quatschen in einem Ort, der ja in sich eigentlich ruhig ist, aber trotzdem mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit nach vorne prescht. Ich konnte damit was anfangen. Mhm. Also das war so dieser Widerspruch zwischen den manchmal fast ruhigen Dialogen und so und dann aber eigentlich in so einer unglaublich hektischen Atmosphäre. Das wird natürlich dann hinten raus immer weniger ruhig, was zwischen denen ist, weil sie dann immer mehr agieren müssen. Mhm. Aber ich fand das irgendwie, es ist fast so eine eigenartige Mischung aus dem, am Anfang so ein bisschen so ein Kammerspiel zwischen denen, während draußen der Bär los ist. Das fand ich jetzt reizvoll. Mhm. Abgesehen davon, dass ich halt großer Denzel Washington-Fan bin und den total mag, gebe ich dir recht, die beiden Figuren sind nicht, dass man die jetzt so in den Arm nimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist eher so eine Sympathie. Man fiebert auch nicht so um die, oder?
Ich vergleiche das mit Speed, weil Speed mich damals emotional sehr krass gekriegt hat. Mein Gott, da hast du nochmal ein anderes, du hast auch ein Bösewicht, du hast auch viel mehr Hindernisse, die da noch reinspielen. Unstoppable ist da ja schon fast harmloser, trotz allem, weil er halt einfach, weil so ein Bösewicht, so da fehlt halt so ein Dennis Hopper, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das, glaube ich, hat mich da nicht so richtig in diese Welt reingezogen.
Ich glaube jetzt, ohne dass man zu ausführlich wird, was die gemacht haben, die haben diesen Film sehr akribisch vorbereitet. Mhm. Es gab ja auch diesen Drehbuchautor Bombeck. Die haben sich teilweise wirklich in Eisenbahngesellschaften irgendwie einquartiert. Die haben das wirklich studiert, um das auch so zu erzählen, also auch was da eben hinter den Kulissen passiert. Und haben sehr viel Zeit in Bahnhöfen.
Fast schon Method Acting, ja. Also sie sind da wirklich, die haben auch aktiv an Bahnhöfen gearbeitet.
Genau.
Haben dort sich wirklich mit den TechnikerInnen oder mit den Technikern vor allem unterhalten. Haben dort ganz, ganz viel selber rangiert, haben da selber aktiv mitgearbeitet und sind da sehr tief in diese Materie rein. Und dass sie so, die waren am Ende so tief drin, dass sie sagen, wir hätten eigentlich selber einen kleinen Bahnhof leiten können. Also sie waren richtig, richtig, richtig technisch involviert. Was ich immer mag, weil das ja einfach ist so, ich beschäftige mich mit meiner Materie und bin nicht nur irgendwie am ersten Drehtag dann da und sag so, was geht's hier eigentlich so? Züge? Kenne ich, bin ich schon mal gefahren. Das haben sie dann schon ganz cool gemacht. Und da waren alle involviert, auch Chris Pine und Denzel Washington.
Genau, also sehr akribische Vorbereitung. Muss man jetzt nicht zu mega detailliert erzählen, vielleicht ein bisschen zu viel Feinschliff dann, aber ich fand das auch so, wenn man das alles mal zusammenträgt, schon
voll.
Fand ich auch super. Also ich mag das halt. Ich mag halt natürlich auch mal die Storys rund um den Film, also jetzt sowohl was die Facts angeht zu den einzelnen Leuten, aber wenn wirklich ein Film auch eine ganz gute Story hat, so wie sie ihn vorbereitet haben und so. Und wir haben ja bei Badeswas, haben wir fast alles, was wir gedreht haben, mit Roland Willard gedreht. Das ist ein belgischer Regisseur, der damals eigentlich ganz viele Musikvideos gedreht hat, also wirklich auch so wirklich große Musikvideos. Und der wurde dann unser Regisseur bei unserer ersten Serie. Und der hat uns eigentlich fast jetzt bei allem, was wir gemacht haben, immer begleitet. Und das war auch so jemand, der lebt ja noch, um Gottes Willen, der ist ja gar nicht so alt, aber das ist auch jemand, der mir auch relativ früh vermittelt hat, wie gut es ist, sich immer intensiv schon mit Locations zu beschäftigen und wirklich mal, also wenn ich jetzt sagen würde, Method Acting, ist das viel zu hoch gegriffen, aber sich somit auch mal irgendwo, also ich weiß noch zum Beispiel, als wir Abputze gedreht haben und haben in dem Fahrstuhl gedreht, der wurde ja gebaut, der war in einem Studio und da haben wir wirklich Und das werde ich nie vergessen. Damit wir das Ding wirklich auch später so fühlen, haben wir 2 Tage, der Roland, der Gerd und ich, nur in diesem Fahrstuhl geprobt. Das heißt, da war kein Kameramann, kein Licht, wir waren nur alleine in diesem Fahrstuhl und haben alle Szenen durchgeprobt, haben dann sogar noch welche entwickelt da drin. Und das war der Roland, der das wollte. Das wäre uns selbst gar nicht in den Sinn gekommen. Also ich erzähle
es so ein bisschen damit zu akklimatisieren.
Ja, und das sind so, ich glaube, so jemand wie Tony Scott, der ja leider schon viel zu früh verstorben ist, da kommen wir auch noch drauf. Das muss wohl auch so ein, ich sag mal, so ein Besessener gewesen sein, der wohl immer die Filme und das, was er erzählen will, sehr ernst nimmt und nicht nur einfach abdreht nach Drehbuch und wie du gerade sagst, ja, klar, machen wir jetzt mal so. Hier Seite 24, sondern der da schon wochenlang vorher rumtabert. Ich finde, dass man das spürt, dass diese Liebe zu dieser Gegend auch und zu dieser Art und auch die ganzen Locations sind ja nicht, strahlen ja nicht vor Hochglanz, sondern die sind ja alle so ein bisschen.
So ein schmutziger Film.
Ja, so ein bisschen schmutziger Film. Ja? Also bis hin zu den Kamera, bis zum Look auch der Farben und allem. Mhm. Man spürt, um das jetzt mal abzuschließen, die intensive Vorbereitung. Das mag ich an dem Film sehr.
Ja, der hat sowas sehr Industrielles und
genau.
Also ich mag das. Das mochte ich auch. Weil der wirkt sehr nah und real an dem, wo er sich aufhält. Man hat sich da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, wo spielt er? Und hat da nicht so ein cleanes, hey, hier ist so ein super, so ein Hogwarts-Bahnhof da irgendwie so, Gleis 9¾, sondern man hat da schon so ein richtig schmutziges Ding irgendwie hingezaubert. Ja. Und die haben da ja auch super viel an den Stunts mitgearbeitet. Also Denzel Washington ist ja auch da während, ich glaube, 70 Kilometer die Stunde ist das Ding gefahren irgendwie so. Und er ist da einfach mal aufs Dach gestiegen.
Und das, obwohl er unglaubliche Höhenangst hat. Also da reicht ja auch schon ein hoher, so ein Waggon ist ja auch schon ein paar Meter hoch. Also wenn du hohe Höhenangst hast, reicht dir das schon. Und das hat er überwunden, ja.
Und auch Chris Pine, dieser Szene, wenn sie da von dem Truck auf den Zug springen, da hat er natürlich nicht selber den Sprungstunt gemacht, aber er war dann trotzdem selber auf dem Auto. Und dann sagt dann auch so, ey, du stehst dann auf diesem Auto und dir klatschen die ganze Zeit irgendwie Fliegen ins Gesicht und du heulst halt wirklich so. Du stehst halt da und du hast Angst, weil es halt einfach eine Situation ist. Da kommen so viele Faktoren hinzu, die du gar nicht siehst. Und dass die Schauspieler beide so da noch sehr tief mit in den Reingegangen sind, zeigen, wie intensiv die an diesem Film gearbeitet haben. Wie intensiv für sie diese Vorbereitung war und das Ganze drumherum. Sowas mag ich immer sehr gerne. Ich
mag das auch vor allem, wenn du tatsächlich irgendwie einen fiesen Stunt machst. Auch oder sag mal, wenn du nur das, was du gerade beschreibst, wenn du dann zumindest da bei dieser hohen Geschwindigkeit wirklich dann real fährst irgendwie auf dem Auto und dann noch weißt irgendwie, dass aber noch so und so viele Kameras laufen und sowas. Mhm. Also ich stelle mir das einen immensen Adrenalin erzeugenden Druck vor. Also das ist wie schon beeindruckend, ja. Also von daher kann man sagen, sie haben es schon gut gemacht. Mhm. Ja. Kann man schon zufrieden sein. So, dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Cast, ist es recht?
Gerne.
Gut. Tony Scott, Regisseur, hat ein paar große Blockbuster gedreht, unter anderem Top Gun, Beverly Hills Cop 2, Staatsfeind Nummer 1, und
schon eine große Liste, ne? Ist der Bruder von Ridley Scott, oder?
Ja, genau, ist der Bruder
von Ridley. Genau, am Anfang haben wir auch dieses Scott-Films-Logo, sehen wir ja, was man bei beiden immer gesehen hat, diese Taube. Warum ist der nochmal gestorben?
Er hat sich 2012 umgebracht und man wusste lange Zeit nicht warum. Es wurde ganz unter Verschluss gehalten und dann hat irgendwie eben Ridley Scott irgendwann im Interview erzählt, dass er eine Krebsdiagnose wohl erhalten hat und dass er das dementsprechend
nicht verkraftet hat.
Ja, genau. Das ist also. Ja, tragisch. Also, das zu Tony Scott. Einfach, also, aber wie gesagt, er hat
immer gute Liste an Filmen.
Er hat eine gute
Liste gemacht. Genau. Staatsmann Nummer 1, großartig.
Großartiger Film, finde ich auch.
Ja, Entführung von Pelham 1, 2, 3. Da habe ich am Anfang, als wir ein Stubble gemacht haben, habe ich gedacht, das wäre der. Dann habe ich gedacht, ach nee, ist ein ganz anderer Film. Finde witzig, dass der auch von Tony Scott ist.
Ja, stimmt.
Spielt doch auch Denzel Washington mit, oder?
Ich weiß nicht.
John Travolta, glaube ich.
Ja, ich glaube, ja. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt sage, ja, genau so ist es, kann ich nächste Woche wieder.
Nee.
Aber das kann gut sein. Es gibt ja noch ein Original mit, das ist ja ein Remake, von dem du jetzt sprichst. Ich meine, es gibt ein Original mit Walter Matthau, wenn ich mich irgendwie nicht komplett erinnere. Vielleicht liege ich jetzt auch ganz falsch, aber ich meine, es ist so.
Mhm.
Keine Ahnung. Damit
wird später schon mal eine Frage beim Quiz übersprungen. Es ist Walter Matthau. Da kriegst du später dann eine Bonusfrage.
Ach du Scheiße, warum halte ich denn nicht einfach die Klappe? Oh Mann, ich bin so gutmütig. Bin so vertrauensvoll. Ich krieg schon die Zulassung.
Aber du musst mich chronologisch
fragen. Das ist eine absolute
richtige Info, Leute.
Ja,
Vater Matthau. Gut.
Die Dame, die in der Station ist, die immer mit denen über Funk ist, die heißt
Rosary Dawson.
Genau, spielt Connie Hopper, 79 in New York geboren, Tochter einer Puerto Ricanerin und eines Iren. Und hat eine recht imposante Filmografie, hat seit 1995 hat sie exakt 70 Filme gedreht. Das ist schon irre viel. Ne? unter anderem in Spike Lees Spiel des Lebens, Men in Black 2, 25 Stunden, ebenfalls von Spike Lee, Alexander von Oliver Stone, großes Heldenepos, Sin City, Sieben Leben mit Will Smith, Percy Jackson, Der Zoowärter mit Kevin James, Zombieland, diesen zweiten Teil, doppelt hält besser.
Furchtbarer und, Film.
Ja, den kenne ich gar nicht. Der erste
den ersten,
und der zweite ist nichts. Gut, da hast du mir schon mal 90 Minuten gespart.
Und auch gerade. Allen anderen da draußen. Genau. Leute, wirklich, glaub mir. Lass die Finger nach vorne.
Genau. Und jetzt der Programmdirektor von Kabel 1. Das ist eigentlich der Film, den dir alles...
Nächste Woche kommt. Genau. Bitte nicht.
Hat in allen Marvel-Netflix-Serien die Krankenschwester Claire Temple gespielt.
Genau, die hat bei Daredevil ihren Einstieg gehabt, genau.
Und in The Mandalorian hat sie auch.
Da spielt sie Ahsoka Tano, ja.
Ja, genau. Okay. Und soll sogar...
Eine Solo-Serie als Ahsoka Tano.
Alles klar. Das genauso ist es. Das weißt du natürlich alles. Das weißt du so.
Bei Ahsoka und Mando bin ich einfach... Das ist meine Serie. Ja, da habe ich leider gefressen.
Ja, halte ich auch die Klappe, weil...
Nee, aber ich liebe Rosario Dawson. Die ist super. Die ist richtig coole... Eine coole Sau ist das. Und die hat ganz viele tolle Rollen gespielt. Und selbst wenn die mal was Mittelmäßiges spielt, die hat eine unfassbare, wie du ja gerade schon gesagt hast, unfassbare Filmografie. Unfassbar, was da los ist. Auch seit 95 schon, ne? Also jetzt auch schon einfach lang. Sind schon einfach mal 26 Jahre vor der Kamera. Ist schon krass. Mag die sehr. Ganz tolle Frau.
Ja.
Auch sehr gefreut, dass sie da mitgespielt hat.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu Chris Pine. Der spielt Will Coulson, ist Sohn eines Schauspieler-Ehepaars, ist so eine Art Mischschauspieler, der dreht Filme, Serien, aber auch spielt auch Theater. Hat seit 2004 ungefähr in 30 Filmen mitgewirkt. Einer, Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway. Den habe ich mit deiner Schwester, also mit Jascha, habe ich den geguckt damals. Und habe zu dem Film eine wirklich, also ich meine, der ist mega kitschig, aber eine hochemotionale Beziehung, weil ich den halt eben mit einem kleinen Mädchen zusammen geguckt habe, die den Film halt einfach geliebt hat, und diese Geschichte. Und dann liebst du den Film als Papa auch. Das ist so. Das ist ja wie mit John Wick und uns beiden. Mhm. Wenn ich mir den alleine angeguckt hätte, ich so, was ist denn das? Aber dadurch, dass wir den in Holland zusammen geguckt haben, bei ein paar Dosen Heinekenbier und so einen schönen Abend hatten, bin ich John Wick-Fan. Das ist halt ich finde das schon manchmal auch super, dass man den Bezug zum Film überhaupt immer noch einen ganz anderen Sidekick noch kriegt.
Ja, natürlich. Deswegen kann man ja auch einfach nicht besonders objektiv über Filme reden. Nee. Weil genau solche Sachen da reinspielen, so ein wichtiger Faktor sind. Was ja auch schön ist. Also das ist ja das Schönste.
Ja, genau. Ich glaube zum Beispiel auch wirklich, wenn wir das irgendwann mal hier nicht mehr machen, ich glaube, dass ich zu all den Filmen, die wir geguckt haben, immer noch mal so einen anderen, etwas anderen Bezug haben, weil die alle eben in unserem Podcast besprochen sind. Auch wenn die natürlich unterschiedlich waren und man natürlich da sich andere, ein paar Favoriten hat und vielleicht ein paar Filme, mit denen man sich auch schwerer getan hat. Das ist ja auch ganz normal, wenn du jede Woche einen Film guckst. Aber ich glaube so, die Erinnerung auch, das darüber quatschen, das wird diese Filme wahrscheinlich sogar noch in 10 Jahren, werde ich noch wissen, was wir über Braveheart gesprochen haben oder über, was weiß ich, oder 2 Millionen Dollar Trinkgeld.
2 Millionen Dollar Drinkout.
Oh Mann. Gut, dann hat er noch bei 2 Star Trek Filmen mitgespielt.
Genau.
Er hat mit Das gibt Ärger mit Reese Witherspoon in Jack Ryan, dem Film, nicht dieser Serie, sondern dem ursprünglichen Film, den habe ich gesehen. Dann hat er noch gedreht Into the Woods mit Emily Blunt, Meryl Streep und James Corden. Und bei beiden Wonder Woman-Filmen.
Genau.
Über die wir jetzt nicht reden.
Nee, über die wir jetzt nicht reden. Obwohl der erste sehr gut ist. Am ersten mag ich sehr gern, der erste Wonder Woman-Film. Der zweite nicht so.
Ja, und das ist noch harmlos formuliert von Max, weil ich weiß, was er wirklich denkt, aber das wäre nicht sendereif.
Das wäre nicht sendereif. Dieser Podcast als erster Podcast auf den Index.
Ja, genau.
Chris Pine hat ja auch bei Star Trek mitgespielt, wie du eben schon gesagt hast. Er hat in den neuen Filmen, die J.J. Abrams mit zu verantworten hat, der auch dann später Star Wars gemacht hat, dort auch Serien wie Lost, hat er den Captain Kirk gemimt. Und damals, als er diese Rolle angeboten bekommen hat, hatte er auch White Jazz, den Nachfolger von L.A. Confidential, auf dem Tisch liegen. Und darum wurde ihm auch eine Rolle angeboten. Und natürlich ist das eine, sage ich mal, ist natürlich auch ein großer Film. Aber da kann man eher als Schauspieler glänzen. Und bei Star Trek ist es natürlich ganz klar Blockbuster-Kino. Und er hat dann sehr gehadert mit sich, mache ich eher den anspruchsvolleren Film für meine Schauspielkarriere oder mache ich lieber den Blockbuster?
Eine fiese Entscheidung.
Ist eine sehr, sehr fiese Entscheidung. Finde ich auch eine sehr, sehr fiese Entscheidung, weil da kann sich auch viel entscheiden, ja. Und du kannst natürlich auch, wenn du, sage ich mal, entweder wird der riesengroß und dann bist du für alle dein Leben lang Captain Kirk oder es wird eine riesige Gurke und du bist aus der Kack-Star Trek-Verfilmung. Seine Schwester hat ihm dann aber so ein bisschen die Angst genommen und hat ihm auch klar gemacht, dass so ein Mitwirken bei so einem Blockbuster nicht immer auch bedeutet, dass man dadurch seine künstlerischen Ansprüche verrät. Und das hat ihm dann auch tatsächlich geholfen. Was ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Entscheidung finde. Ich mag auch, dass er sich darüber den Kopf zerbrochen hat.
Finde ich auch.
Ich glaube, er war ja dann auch irgendwie der jüngste Schauspieler, der jemals eine Hauptrolle im Star Trek-Film hatte mit 28. Das bedeutet aber auch so ein bisschen, dass er sich den Kopf zerbricht, dass er generell so jemand ist, der einfach auch viel irgendwie nachdenkt. Der so ein bisschen verletzlicher ist, als man es vielleicht vermutet, will ich mal sagen. Ein bisschen emotionaler. Und das liegt vielleicht auch daran, dass er in seiner Kindheit, sagt er, von sich selber wirklich kein schöner Kerl war. Er hat sich selber oft als hässliches Entlein bezeichnet. Und sagt, er fühlt sich bis heute tausendmal wohler bei Leuten, die mit sich selber nicht so im Reinen sind und die selber vielleicht irgendwie so ein Problem haben, ne, als jetzt mit Leuten, die sagen, so bei mir ist alles cool und alles toll. Mhm. Und finde ich überraschend, weil wenn man ihn anguckt, denkt man so, er ist ja the perfect guy. Ja, so, er sieht super gut aus und so, ne? Und aber dann, dass diese Unsicherheiten ihn eigentlich dazu treiben, dass er bis heute noch darunter irgendwie auf eine Art und Weise leidet. Und dass sich das auch immer wieder in seiner Karriere niedergespiegelt hat. Er sollte irgendwann mal bei den Oscars die Rede halten. Und da hat er ja dann einfach, war er so unsicher und hatte so Angst, dass er das irgendwie in den Sand setzt, dass er sich dann irgendwie vorher hinter der Bühne mit wahnsinnig viel Wodka betrunken hat. Oder er hasst es auch in Talkshows aufzutreten, weil er sagt, naja, ich weiß nie, was ich da wirklich reden soll. Also er hat sich schon Dinge ausgedacht, dass als er bei seiner Oscar-Verleihung, als er da geweint hat, dass seine Freundin aufgezogen hätte, hat er irgendwann mal erzählt und das stimmte nicht. Weil er einfach nur was erzählt, damit er irgendwas in dieser Talkshow erzählt.
Ist ja interessant. Und, ich meine, normalerweise ist ja, wenn du angesprochen wirst, dann quatscht man ja drauf los mit irgendwas, was einem in die Birne kommt, ja.
Absolut, ja. Und ich glaube, solche Dinge mag ich total gern. Er mag auch total, sich für Rollen irgendwie extrem vorzubereiten. Also so Sachen, ja, die auch Christian Bale ja oft gemacht hat, mit besonders abnehmen, besonders zunehmen, besonders trainieren. Sowas findet er einfach irgendwie spannend und gut.
Weil du sagst, Rollen vorbereiten. Es gibt eine Geschichte, und zwar Ben Affleck hat ihn entdeckt beim Vorsprechen. Und da hat Chris Pine die Leiche von Affleck als Bauchrednerpuppe benutzen müssen. Das war so eine Szene. Und, aber es muss er wohl gut gemacht haben, weil Ben Affleck hat danach zu dem Regisseur, Joe Carnahan, gesagt, wenn ich 10% von allem, was ich noch verdienen werde, auf jemanden setzen würde, dann auf Chris Pine. Das ist natürlich, was ist das jetzt so? Ich hab das dreimal gelesen, dachte, ist das jetzt gut oder ist das jetzt, weil er sagt 10%. Also sag mal, wenn jetzt so einer völlig euphorisch sagte, wenn ich alles setzen würde, weißt du, was ich noch verdienen würde, dann nur auf diesen Jungen. Aber er sagt so, wenn ich 10% von allem...
Das ist schon sehr vorsichtig so.
Also ich fand es halt lustig, musste drüber lachen, finde die Formulierung auch super, das finde ich auch irgendwie auch fast ehrlicher.
Ja.
Ja, weil das ist, ich meine, andererseits ist es ja eh nur hypothetisch, da kann man ja eigentlich auch sagen, was man will, weil man macht es ja nicht. Mhm. Aber ich fand die Formulierung irgendwie super. Der ist auf jeden Fall, ist ja aus einer Schauspielerfamilie und ist auch sehr musikalisch. Mhm. Chris Pines, wusste ich auch nicht, hat schon im Alter von 3 Jahren in einer Folge von Chips, gespielt hat, hat er mit ihm ein Duett gesungen mit dem schönen Titel Eil schnell, klettere die Leiter hinauf. Das ist doch schon mal... Aber sein allererster Auftritt vor der Kamera war, als seine Mutter eine Gastrolle in dieser Serie gespielt hat, und da war er 8 Monate alt. Und dann hat sie ihn da quasi als Baby auf dem Arm.
Ach,
genau,
krass.
Genau. Er hat also seinen allerersten Dreh mit 8 Monaten gehabt.
Guckst du eine Serie, weißt du, das Baby da, das war später der Schauspieler Chris Pine. Das ist
ja, auch, ja, da stell dir mal vor, guckst dir das später nochmal an und siehst dich da selbst. Mhm. Das ist schon heiß. Frag mich eh oft, wie das wohl ist, auch für so
Kinderdarsteller,
wenn die sich später nochmal sehen, so wie Kevin allein zu Hause, wenn der dann irgendwie, wenn der sich später nochmal so sieht in dem Film.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich glaube, Macaulay Culkin hat sich wirklich sehr oft als Kevin gesehen, weil das halt seine Paraderolle war. Und seine große Rolle. Und bis heute ihm das ja so nachhing, glaube ich.
Ja. Noch ganz kurz bei Musik. Auf jeden Fall hat er nicht nur mit seinem Papa gesungen, sondern 2016 auch mit Barbara Streisand. Mhm. Die hatte so ein Duets-Album. Also sie hat mit lauter Promis irgendwie Stücke gesungen. Und sie fand ihn damals, wie hat sie gesagt, er wäre einer der größten Hotties in Hollywood. Und deswegen wollte sie ihn für einen Song dabei haben. Mhm. Und er hat da wohl später zugegeben und sagte, als ich angefragt wurde, habe ich erst Schiss bekommen, ich soll mit ihr ein ganzes Album singen. Sagt, das wäre ihm zu viel gewesen. Aber für einen Song fand er das dann gut. Dann hat er, was die Dreharbeiten mit Denzel Washington, hat er wohl vor dem Dreh wahnsinnig Bammel gehabt, sagte irgendwie, dass du die ganze Zeit an der Seite mit Denzel Washington kämpfst und das schüchtert dich echt ein, hat aber dann später gesagt, Denzel treibt einen ständig an der eigenen Darstellung zu feilen und sie zu verbessern. Er ist im besten Sinne kompliziert und schafft es so, dass sich jeder Take unterscheidet und eine eigene Qualität entwickelt. Denzel ist einfach der Beste und deshalb habe ich mich von ihm inspirieren lassen.
Ach, so, schön.
Das kannst du dir mal merken, auch in meine Richtung. Und
Genau. Ja, mache ich dann gleich.
Ja, genau, mache ich gleich. Genau. So, das haben wir so zu Chris Pine zusammengetragen.
Genau, ich habe noch zwei Kleinigkeiten, zwei Mini-Facts über Chris Pine, weil die uns verbinden. Und zwar, er hat einen Aberglauben, und zwar, dass immer Dinge erst passieren, wenn man sie sich nicht mehr wünscht. Also die Dinge, die man sich am meisten wünscht. Man sitzt ja oft da und sagt, ich will das unbedingt haben. Ich will irgendwie unbedingt in meiner Karriere nochmal den Sprung machen. Und das passiert dann meist nicht. Also glaub fest daran, dass man diesen Wunsch aufgeben muss, damit man das bekommt. Und das glaube ich inzwischen auch. Dass immer, wenn ich was sehr, sehr wollte in meinem Leben, dass ich das dann eher nicht bekommen habe. Und dass wenn das eher, wenn ich mir dachte, so, ja, ist ja auch egal, dass es dann kam. Da haben wir den gleichen Aberglauben. Und
das glaube ich auch. Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ich glaube, dass das sogar teilweise auch bei nicht nur was so das Wünschen von Dingen, also jetzt meinetwegen auch, sagen wir mal jetzt in seinem privaten Leben, sondern ich glaube, dass das sogar sehr hilfreich ist beim kreativen Arbeiten, beim Erstellen, wenn du nicht
Ich muss jetzt.
Und wenn du auch nicht, das ist gar nicht so ein Aberglaube. Ich habe die Erfahrung gemacht, also nimm mal jetzt Rodger Monotons, wo ich ja lange gespielt habe. Der größte Erfolg von Rodger Monotons war Erbarmen, zu spät die Hesse komme. Und das war ein Stück, von dem keiner in der Band gewusst hat, dass es was dahinter, was sich dahinter verbirgt, an Zuspruch, an Aufmerksamkeit, an Erfolg. Das wusste niemand. Also wir haben das damals aufgenommen, fanden die Idee gut, aber es war halt auch so ein artfremdes Stück für die Band. Und dann ist das halt eben, war das dann die Single und war dann irgendwie, weiß nicht wie viele Wochen in Top Ten und sonst was irgendwie. Und das sind so Sachen, die keiner in der Band hat daran geglaubt. Mhm. Und ich habe mehrmals die Erfahrung gemacht, immer wenn ich Dinge so ein bisschen unterschätze, dann haben die manchmal mehr Potenzial.
Als was, wenn man sich überschätzt.
Ja, das, also kann, das Schlimmste ist doch, wenn man sagt, ja, das schreibt das Ding, dass wir durch die Decke gehen. Das ist, also
das bei ist mir Erfahrung, hat das noch nie geklappt. Das ist die Erfahrung, die ich zweimal gemacht habe. Also jetzt, wenn wir mal von meiner Musikkarriere reden, als Rockstar mit Harmende, falls ihr nochmal nachhören wollt, der auf der Pubertät der Song Astronaut, das war damals der Song, wo alle gesagt haben, das wird die Single. Und wo ich auch irgendwann so war, das wird die Single. Und dann kam das Ding raus und war zwei Tage interessant. Und dann war es weg. Und das ist bis heute, also merkst du das in Klicks in den YouTube-Zahlen, dass es okay war, aber es war nie so dieses große Ding. Bei Highscore war es genauso. Aber
schön war trotzdem.
Das natürlich sind schöne beides, Songs, aber man hat, Songs. Ich bin einfach schon rangegangen mit so, ich habe hier zwei echte Hits geschrieben. Und das sollte man nie denken.
Das stimmt.
Aber das passiert einem leider manchmal. Und da muss man auf die Schnauze fallen, da muss man das auch lernen.
Ja,
und wenn man da rausgeht und nicht sagt am Ende so, ich weiß nicht, ich habe mich alle missverstanden, sondern man muss auch vielleicht einfach sagen, so, ja, vielleicht lag es auch nicht nur. Die Leute spüren auch, wenn du was zu sehr willst. Ja, wenn Leute da stehen und es gibt Leute, die sitzen in irgendwelchen Fernsehshows oder sowas, und denen guckst du zu und du weißt, die wollen es einfach gerade zu doll.
Zu doll.
Und das hilft nicht.
Nee, und wo wir gerade dabei sind, noch ganz kurz, auch wenn du zum Beispiel mal einen Auftritt spielst, wo sich nichts tut. Klar gibt es tatsächlich natürlich Gegenden, das haben wir auch festgestellt, wo wir auch nicht so hingepasst haben und die man dann auch später, wo man gesagt hat, da ist die Mentalität zu anders. Aber wenn du, sagen wir mal, meinetwegen in der Halle spielst, in der du schon ein paar Mal warst und auf einmal hörst einen Abend, wo nichts passiert im Publikum, dann kannst du später nicht rausgehen und sagen, ja, die Leute waren komisch. Wenn ein paar hundert Leute nicht reagieren, hast du was falsch gemacht. Mhm. Und das muss man einfach auch mal ab und zu dann, auch diese Niederlagen gehören halt eben ab und zu auch dazu.
Absolut.
Wenn sie sich häufen, ist es schlecht. Aber das meine ich jetzt. Und ich glaube wirklich so gesagt, dieses bisschen loslassen bei so Dingen und nicht so verkrampft, das schon selber abfeiern, ist, glaube ich, hilfreich.
Das ist hilfreich, ja. Und noch die zweite Eigenschaft, die Chris Pine und mich verbindet. Er redet viel mit sich selbst und das sehr laut. Und das mache ich auch wahnsinnig viel. Keiner redet mehr mit sich selber als ich. Das würde ich fast wetten. Ich bin wirklich mein bester Freund alleine. Wir sind schon nur im Dialog, Maxi und ich.
Redest du dann wirklich mit dir oder redest du im Geiste mit anderen Leuten? Weil du
alles Mögliche mischt sich. Schon natürlich meistens mit Situationen, die ich mir schon vorstelle. Ja, ich habe auch schon immer mich gern selber interviewt.
Ach du liebe Zeit.
So, wenn ich so viel nochmal zur Bescheidenheit.
Ich nicht. Und was ich nicht. Genau. Hast du dir auch schon Preise verliehen?
Oder ja, so? Ja, klar. Ja. Ich habe mich auch schon bedankt auf Bühnen. In meinem Geiste. Das ist auf jeden Fall was, was ich manchmal mache. Das ist einfach auch spannend. Das habe ich schon immer gemacht. Und als Kind habe ich angefangen, mit mir selber zu reden. Und dann viel und doll und ja. Also okay. Chris Pine und ich quatschen einfach wahnsinnig gerne mit uns selber.
Okay. Alles klar. Gut.
Vielleicht mit Chris Pine auch anfreuen, damit wir uns
unterhalten können. Ich habe noch was gesehen, dass er hat ja so buschige Augenbrauen. Mhm. Und da hat man ihm irgendwann gesagt, soll er sich wegrasieren lassen. Und das hat er irgendwann. Das
hat ihn so wütend gemacht, er hat gesagt, keine Starlöhne, aber lässt sich nie wieder die Augenbrauen
sehen. Genau, das finde ich auch gut.
Ja.
Genau. Kann er später mal, wenn die noch größer werden, so im Alter, weißt du, und dann sieht das ganz entzückend aus.
Theo Weigel-Style,
falls man den noch kennt. Weigel-Style, dass du den überhaupt kennst.
Na klar, aber den kennt man, ich kenne den auch nur, ich wüsste nicht mal, in welcher Partei der war, ich weiß nur, dass der buschige Augenbrauen hatte.
Okay, CSU.
Ach guck.
Glaub ich. CSU, ich leg mich fest.
Gut.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Chef. Persönlich, Denzel Washington spielt Frank Barnes. 54 geboren. Endlich mal ein Schauspieler, der älter ist als ich. Mit dem wir quatschen.
Aber jünger aussieht als du?
Gut. Und dann war dann irgendwie dieser eine Moment in dem Podcast, wo alles vorbei war. Hat 2 Oscars und ist einer von 6 Schauspielern, die 2 Oscars bekommen haben, nämlich einen für die Hauptrolle und einen für die Nebenrolle, also Nebendarsteller.
Weißt du die Filme gerade?
In Glory hat er den für den Nebendarsteller bekommen. Mhm. Und in Training Day, genau, das habe ich gesehen. Ah. Ja, Training Day ist mega. Da spielt er diesen korrupten Polizisten.
Mit Ethan Hawke noch.
Genau, und krasser genau. Film. Da hat er den Oscar bekommen. Ja.
Lieb Training Day.
Genau. Und somit ist er dann in einer, wie soll ich sagen, Garde mit Robert De Niro, Kevin Spacey, Jack Nicholson, Jack Lamb und Gene Hackman. Und ja.
Gute Gesellschaft.
Ja, kann man jetzt nicht so meckern. Genau.
Er ist bis heute der einzige schwarze Mann, der als Sexiest Man Alive gewählt wurde. Der einzige.
Krass.
Irre. Warum? Aber gut.
Keine Ahnung. Also naja. Kurzer Blick noch ein bisschen auf seine Filme. Er hat natürlich wahnsinnig viele in erfolgreichen Filmen mitgewirkt. Also Training Day, wie gesagt, habe ich gesehen. Fand ich auch super. Philadelphia hat er mitgespielt. Die Akte hat Malcolm X, Glory, Rendezvous mit einem Engel mit Whitney Houston zusammen. Mhm. Spike Lee's Spiel des Lebens, Der Knochenjäger, Safe House. Dann hat er gespielt in beiden Equalizer-Filmen. Da spielt er so ein, was ist denn das? Ich glaube, es ist so ein ehemaliger Cop oder so, auf jeden Fall, der immer irgendwie Bösewichte beseitigt. Der guckt immer auf die Uhr und plant das immer vorher genau durch, weiß es nicht mehr. Ist ein bisschen so, ich sage mal, so ein Genre John Wick. Mhm. So einer, der schnell
Menschen töten kann.
Ja, schnell Menschen töten kann.
In rauen Mengen.
Ja, genau. The Little Thing hat er noch gedreht. Also auf jeden Fall eine Menge Sachen. Ich mag ihn wirklich gerne, ich sehe den wirklich gerne. Das ist auch einer von den Schauspielern, wo ich sofort so, ach super, gucke ich erstmal. Mhm. Und der wurde in der Nähe von New York als Sohn von Lennis Washington und Denzel Hayes Washington Senior geboren. Und seine Mutter arbeitete da im Schönheitssalon und sein Vater war Prediger. Und er wollte eigentlich Arzt werden, besuchte auf dem College auch nur nebenbei eine Schauspielklasse, weil es man ihm gesagt hatte, dass man da besonders leicht an gute Noten rankommt. Eigentlich war das seine einzige Motivation, erstmal in diese Schauspielklasse zu gehen, weil er sagt, ja, gute Noten ist ja immer ganz gut zu haben, wenn man in anderen Fächern nicht so gut ist. Und im Nachhinein kann man sagen, eine nicht ganz unwichtige Entscheidung.
Durch Zufall einfach nur. Was wieder Chris Pine bestätigt. Wenn man es nicht will, dann kriegt man es.
Genau.
Er hat ja 1977 bei den Dreharbeiten für Wilma auch seine Frau kennengelernt, also Pauletta Pearson.
Die sind doch ewig verheiratet, oder?
Die
sind oder?
Ewig verheiratet, die haben nämlich am 25. Juni 83 geheiratet, haben dann ein Jahr später ihren Sohn, also 84, in meinem Geburtsjahr auch, John David Washington geboren.
Siehst du mal.
Und da kamen nur große Leute auf die Welt. Und er war als Footballer.
Kam da nicht Michael Wendler aus?
Das war ein Scherz. 84, der Wendler. Das wäre krass, wenn ich so alt wäre wie der Wendler. 87 haben sie noch eine Tochter bekommen. Katja, weiß ich nicht, wie man
egal.
Das ausspricht. Im Deutschen.
Kati Washington.
Und dann sind sie nochmal Zwillinge geworden, 91 am 10. April. Und haben sich dann auch nochmal 95 Ehegelübde auffrischen lassen. Also, und sind bis heute noch zusammen. Ist eine schöne Geschichte. Ist schon ewig lange. 83. 38 Jahre schon verheiratet.
Familienmensch.
Ja.
Gibt eine schöne Geschichte mit seiner Mama. Und zwar, als er 1988 das erste Mal für einen Oscar nominiert war, da war in seiner Kategorie auch Sean Connery nominiert. Mhm. Und er saß dann da unten im Publikum und dann kam Sean Connery auf die Bühne, weil er selbst was anderes anmoderiert hat und bekam so schon ein paar Minuten Standing Ovation. Und Denzel Washington saß unten und wusste in dem Moment genau, das wird heute nichts. Das hat er gewusst. Hat er einfach gesagt, das ist zu seiner Mutter, die saß neben, sagte, Mama, komm, wir gehen. Und dann ist er wirklich gegangen. Er hat nicht abgewartet, das Ding. Er ist aus dieser Oscar, er war ganz sicher, er kriegt nicht, weil er hat ja auch recht behalten. Und dann sind sie irgendwie an dem Raum vorbei, wo das Buffet aufgebaut war. Und dann hat er zu seiner Mutter gesagt, komm, sollen wir uns ein paar Häppchen mitnehmen? Und dann hat seine Mutter gesagt, nee, Häppchen brauche ich nicht, aber das schöne Blumenarrangement da hinten, das hätte ich gerne. Und das hat er dann wohl tatsächlich abgegriffen und hat es für seine Mutter geklaut und ist dann von der Oscarverleihung abgedüst. Also, ich kann natürlich nicht beweisen, dass die Geschichte stimmt, aber ich habe sie an mehreren
Ecken glauben.
Aber ich will sie gerne glauben, weil die Geschichte ist einfach super.
Ja. Ja, genau. Man will auch glauben, dass zum Beispiel in dem Schönheitssalon, wo seine Mutter gearbeitet hatte, gab es auch eine Frau, die nannte man die Prophetin. Und die hat irgendwann die Prophezeiung aufgestellt. Die Frau sagte, dass er erwachsen werden und zu Millionen sprechen würde. Und das ist ja dann tatsächlich auch eingetreten. Weil wir vorhin bei sowas wie Sexiest Man Alive waren, er wurde 2006 und 2007 auch noch zum Amerikas Lieblingsfilmstar gewählt, was ich auch noch krass finde. Also zweimal hintereinander war Denzel. War er zweimal der beliebteste Schauspieler Amerikas. Finde ich auch eine schöne Sache.
Es gibt in Amerika gibt es einen sogenannten Boys and Girls Club. Das ist eine Einrichtung, die sich darum kümmert, dass Kinder nach der Schule irgendwie quasi noch ein Haus, ein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Gerade wenn sie vielleicht eben so ein bisschen gefährdet sind, irgendwie auf die schiefe Bahn zu kommen, weil sie eben von der sozialen Herkunft, von der Umgebung und so weiter da nicht so super aufgestellt sind. Und da ist er wohl auch regelmäßig hingegangen und sagte auch später, dass, also im Gegensatz zu Freunden von ihm, die dann irgendwie eben auf die schiefe Bahn gekommen sind und im Knast gelandet sind, dass er da wirklich wahnsinnig gut aufgehoben worden ist und halt eben auch tatsächlich in seinen ganzen schauspielerischen oder künstlerischen oder überhaupt seinen ganzen positiven Bestrebungen so unterstützt worden ist. Und deswegen ist er da heute auch so eine Art Ehrenmitglied. Also es gibt eine Schule in der New Yorker Bronx, die nach ihm benannt ist, die das Programm durchziehen. Und ich habe mal gesehen, da waren einige Namen von Leuten, die da früher anscheinend von profitiert haben, unter anderem Cuba Gooding Jr., Kate Perry, Jennifer Lopez, Hulk Hogan, unser guter Kumpel Hulk, Evander Holyfield, der Boxer, und Adam Sandler.
Dann kannst du gut sein.
Wollte ich gerade sagen, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Also das sind alles so Jungs und Mädels gewesen.
Du hattest mich bei Katy Perry, aber dann spätestens bei Adam Sandler war ich so, gut, alles klar.
Ja, genau.
Wenn ich Kinder habe, direkt da rein.
Genau. Also das muss wohl eine große Rolle für ihn gespielt haben. Und deswegen unterstützt er das heute noch. Ich wusste das nicht, kannte das nicht. Ich habe das jetzt erst beim Recherchieren dann entdeckt. Ich kannte das nicht, diesen American Boys and Girls Club. Egal. Aber muss eine gute Einrichtung sein.
Das ist ihm wichtig, auch da in der Vergangenheit irgendwie noch Leute. Es gibt zum Beispiel eine ganz wichtige Kindheitsbibliothekarin, Miss Connie, die war ihm ganz, ganz wichtig und hat ihn irgendwie ganz viel inspiriert in seinem Leben. Und als er dann irgendwann in Atlanta war, hat er mitbekommen, dass die 99. Geburtstag hat. Hat er sie Jahre nicht gesehen, ist dann aber dahin und hat dann einfach zum Geburtstag gratuliert. Obwohl er sie seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht gesehen hatte und hat dann auch irgendwie mit den Leuten geredet und hat dann auch was gesagt, das zitiere ich kurz, du weißt nicht, wohin der Weg dich führen wird und wen du treffen wirst, aber genau das wird Einfluss haben auf unser Leben. Und diese Dame hatte einen unglaublichen Einfluss auf mein Leben, deswegen bin ich heute hier.
Wie süß.
Und deswegen hat er sich dann nochmal lieb gratuliert. Ich glaube, es ist ein sehr guter Kerl.
Glaube ich auch.
Aus seiner Vita so hervor, Familienmensch, ne, so
genau.
Viel engagiert.
Treu also Seele. Anscheinend eine treue Seele. So blöd das jetzt so kitschig, das vielleicht klingen mag, wenn wir das hier sagen, aber das sieht so aus, finde ich auch. Wir hatten es vorhin ja mit dem Method Acting schon mal so ein bisschen und das hat er wohl, ist wohl jemand, der sich immer sehr akribisch vorbereitet, zum Beispiel für seine Rolle als Malcolm X, hat er dann zum Beispiel eben auf einmal kein Schweinefleisch mehr gegessen, um das irgendwie auf einmal anscheinend irgendwie so zu fühlen, wie das ist. Ja. Er war in diese Vorbereitung von Malcolm X in diese Rolle so versucht, er hat ihn so studiert, dass er zum Beispiel genau wusste, welche Brille Malcolm X an welchem Tag getragen hat und bei welchen Gelegenheiten und sowas. Also der hat den wirklich wie studiert, ja. Was ja dann immer die Gefahr bringt, mit sich bringt, dass man so ein bisschen in der Rolle verschwindet oder so. Aber ich meine, wahrscheinlich ist das schon das, was so Leute auch immer so außergewöhnlich gut spielen lässt. Weil ich finde, ich habe den auch noch nie schlecht gesehen im Film.
Ich kann mich auch nicht erinnern, Denzel Washington mal. Also dann war der Film vielleicht nicht hundertprozentig das, was er sehen wollte. Aber er hat das nie schlecht gemacht, das stimmt.
Malcolm X hat ja den Film gesehen. Oder auch Robin Hurricane Carter, ist ein Boxer, den er gespielt hat in The Hurricane. Und die haben ihn schwer gelobt. Also die haben auch wirklich dann ausdrücklich gesagt, sie haben sich da extremst gut wiedergegeben gesehen. Und das ist natürlich ein hohes Kompliment und ein großes Kompliment. Sag mal, mehr geht nicht. Also wenn jetzt jemand Max Nachtsheim spielt im Film und du sagst dann
Jack
später,
Black.
Jack Black spielt dich, zum Beispiel, was jetzt ja nahe liegt. Ja? Oder Brad Pitt spielt mich. Und dann sagt man später zu dem, hier, Jack oder Brad.
Oder Phipps Asmussen, sagt man, hast du bei den Handy gespielt.
Phipps Asmussen ist tot.
Stimmt.
Ja.
Gut.
Genau. Oder er hat, um das mal kurz abzuholen, er hat für The Book of Eliade der Special Kampfkunst bei einem Bruce Lee-Schützling dann studiert und hat sich da ausbilden lassen. Also das sind so, das, wie gesagt, das gibt es noch mehr. Zum Beispiel habe ich hier noch für eine Auspeitschungsszene in Glory soll Denzel Washington bei Vollkontakt Peitschenhiebe erhalten haben. Er wurde mit einer speziellen Peitsche geschlagen, die ihm nicht den Rücken aufschnitt, aber sie stach. Und in der letzten Einstellung, dann im Film, vergießt er eine Träne, von der Washington später sagt, dass sie nicht so geplant war.
Für welchen Film war das?
Das war für Glory, ja.
Ja. Oh Gott, wie anstrengend, der arme Kerl.
Ja. Und es gibt noch ein schönes Zitat. Hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr
gehabt. Würde ich damit fast aufhören. Tom Hanks sagte nach der Zusammenarbeit mit Denzel Washington in Philadelphia, es sei mit Denzel Washington zu drehen, wie auf eine Filmschule zu gehen. Er habe von Washington mehr über die Schauspielerei gelernt als von jedem anderen. Also wenn das mal von Tom Hanks kommt, dann, ne?
Nicht schlecht.
Nicht schlecht. So, da haben wir ja einiges zusammengetragen, mein Bub.
Das war doch wieder viel.
Das war viel. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was ja irgendwie hier sein muss, auch wenn ich jetzt mittlerweile denke, man könnte es auch lassen, das Quiz.
Man könnte es auch lassen, sagt er. Nee, das lassen wir nicht.
Ja, vor allem jetzt, dass ich schon weiß, dass ich eine Frage beantwortet hätte, die du jetzt weglässt. Das ist total fies. Ja. So. Das Quiz.
Vorgetragen auf einer Bierflasche.
Ja.
Ist die noch voll? Ja, ist noch voll. Sie ist auf, aber voll. Gut.
Ja. Ich mache jetzt keine Werbung, dass wir ein eigenes Bier haben bei Badesalz. Das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Das gehört hier nicht her.
Ich habe auch gesagt, dass ich ein Geschäft habe.
Ja.
Aber das Bier kann man dort nicht kaufen.
Nein.
So, das Quiz. Heute wieder in der Handy verliert wie hoch Ausgabe und bin gespannt, was heute so passiert.
Ich muss genau sagen, dass in der Handy verliert wie hoch und wie sauarrogant sein Sohn darauf reagiert Ausgabe. Das möchte ich noch ganz kurz dazu
sagen. Immer der gleiche Schlagabtausch. Es ist doch einfach nur zum Mäusemelken. Freunde der Sonne.
Zum Mäusemelken ist auch so ein Scheiß, so ein uralter Scheißbegriff irgendwie.
So.
Egal. So, dann fange ich an, ja. Als Verlierer habe ich dann. So Ladies First mäßig oder?
Nee, du darfst anfangen.
Okay, also Frage 1. Chris Pine spielte im gefeierten Hell of High Water an der Seite von Ben Forster. Welcher Star spielte im Film den Antagonisten?
Tipp.
Der Schauspieler spielte auch schon einmal einen Antagonisten im Marvel Cinematic Universe.
Oh Mann, ich weiß den Namen nicht. Es ist... Na, der halt Thanos spielt. Wie heißt er denn?
4.
Nein.
Wie lange soll es denn noch dauern? Ich habe den letzten Podcast von den beiden gehört, der ging ja hin, war anderthalb Stunden lang. Aber eine halbe Stunde war nur,
ich hasse mein Namensgedächtnis so krass. Wieso ist das denn so?
Weil es wahrscheinlich von mir geerbt hast. Das ist ein schlechteres Namensgedächtnis.
Das ist einfach nur die
Hölle. Ja, ich gebe dir jetzt keinen Tipp, nichts
mehr. Gib mir doch mal einen Buchstaben.
Nein, du kriegst keinen Buchstaben. Ich habe Walter Matthau gewusst, du überspringst die Frage. Anstatt dass du generös sagst, okay, die stelle ich jetzt. Und jetzt willst du von mir einen Buchstaben. Wenn ich dir den ersten Buchstaben, schießt dir
der
Name.
Ich kann dir sagen, welchen Film er hat. Deadpool mitgespielt, den Goonies mitgespielt. Mann, das kann doch nicht sein.
Jetzt ist Schluss.
Der war sogar Man in Black 3.
3, 2, 1, aus. Jeff Bridges.
Achso, das war, meinte ich gar nicht.
Das wusste ich genau. Ich habe gerade überlegt, der hat doch da gar nicht mitgespielt. Also alles.
Ich hätte schwören können, das war hier Dingsy. Genau.
George Dingsy.
Dann habe ich mich gerade verrückt gemacht für 2 Minuten. Habe versucht, die Zeit zu schinden.
Genau.
So.
Boah. Wegen nichts, wie peinlich.
Mist. Okay, gut. Das Drehbuch von Tony Scotts Film True Romance stammte von einem nicht ganz unbekannten Filmschaffenden.
Steven Spielberg.
Von True Romance.
Okay.
Eigentlich hast du eine Antwort gegeben. Probier's mal.
Brad Pitt. Kannst du jetzt mal was sagen?
Quentin Tarantino.
Okay. Ich habe nicht mal die Zusatzinfo bekommen. Oh, das Quiz hier ist langsam ist ein Skandal eigentlich.
Das ist wirklich.
Ist skandalös.
Skandalös.
Was wäre denn der Tipp gewesen?
Der Drehbuchautor machte sich durch zahlreiche Regiearbeiten einen Namen und ist eine Hollywood-Ikone. Gut, das ist natürlich auch sehr. Das könnte ja jeder sagen.
Nein, hätte ich trotzdem Spielberg gesagt.
Hätte ich trotzdem Spielberg gesagt. Okay. Also dann hätte Spielberg
dann
auch gut gepackt.
Akzeptiere ich, dass ich diesen Punkt nicht bekommen habe. Wir machen
dann
weiter.
Dann steht es 0-0.
0-0. John David Washington spielte in Spike Lee's Black Klansman neben Laura Harrier. Aus welchem MCU-Film kennt man sie auch?
Gib mal den Tipp bitte.
Es ist der 16. Film des Marvel Cinematic Universe.
Der 16. Film des Marvel Cinematic Universe.
Wenn du jetzt anfängst, die alle aufzuschreiben oder sowas, verlasse ich das Studio.
Guardians of the Galaxy.
Nein, Spider-Man Homecoming.
Scheiße.
Und übrigens, Harrier spielt im Film von Peter Parkers Schwarm Liz. Mhm. Wusstest du das? Mhm. Siehst du mal. So.
Neben Chris Pine haben sich schon mehrere Schauspieler in der Rolle von Tom Clancy's Jack Ryan versucht. Wer noch?
Tipp?
Der erste Auftritt war in einem Filmklassiker, in dem unter anderem auch Sean Connery mitspielt.
Also in dem James Bond. Aber das ist ja nicht die Frage. Das ist nicht die
Antwort. Nein. Aber diese Person, dieser Schauspieler, der sich da probiert hat, auch an Jack Ryan, der... Was ist heute los eigentlich?
Hat auch bei James Bond mitgespielt.
Nein, hat er nicht bei James Bond mitgespielt.
Okay.
Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Okay, also dann, wir suchen diesen Schauspieler.
Wir suchen einen Schauspieler.
Boah, die Redaktion denkt, wird immer raffinierter.
Raffinierter, ja.
Aber auch ein bisschen fieser. Mhm. Okay, dann sage ich mal, wer könnte den, ich muss ja auch trotzdem so ein bisschen kantiger Typ gewesen sein. Jack Ryan ist ja so, der spielt ja eigentlich so einen harmlosen Typ, der dann aber irgendwie dann doch ganz schön martialisch zur Sache geht. Kann ja nicht jeder spielen. Boah.
Es war 1990, da hat er seinen ersten großen Auftritt gehabt, an der Seite von Sean Connery. Mehr Tipps kann ich dir wirklich nicht geben.
Nein, ich Nicolas Cage.
Nee, der Film, von dem ich rede, war Die Jagd auf den Roten Oktober.
Okay.
Da hat Alec Baldwin Jack Ryan
gespielt. Alec Baldwin, okay.
So.
Okay, aber das hätte ich auch als, ich habe Die Jagd auf den Roten Oktober, glaube ich, nie gesehen.
Okay.
Also von daher komplett keine Chance. Machen wir es mal. Okay. Seien wir mal ehrlich.
Gut.
Okay.
Dritte Frage.
Chris Pine übernahm 2009 in Star Trek die Rolle von James T. Kirk. Wer spielte im Film die Rolle seines Vaters? Captain John Kirk.
Tipp.
Die Ehefrau des Schauspielers spielte zum Beispiel in Snakes on a Plane und in mehreren Filmen
Scheiß Tipp, ey.
Also der Fast and Furious Reihe mit. Die Ehefrau des Schauspielers ist auch super.
Warte mal. Ich glaube, dann ist die Rede von Eva Mann. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Nee, der Dings, ich wollte gerade sagen, John Connery. Nee, der Vater von Captain Kirk. Hast du noch irgendeinen anderen Tipp?
Nee, auf keinen Fall.
Kenne ich den Schauspieler?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich glaube schon, aber.
Dann sage ich jetzt einfach Woody Harrelson.
Nee, Chris Hemsworth. Sagt dir das was?
Er ist Thor. Chris Hemsworth ist Thor.
Okay, das ist der Blonde.
Ja.
Okay. Ich bin ja mit Schauspielernamen. Ich habe, wie gesagt, du hast ein schlechtes Namensgedächtnis. Ich habe nicht mal.
Das ist der Tipp gewesen, dass seine Frau bei Snakes on a Plane mitgespielt hat. Ja. Also da kommt doch kein Mensch auf der Welt drauf.
Ja, gut, wenn er jetzt gesagt hätte, der hat auch Thor gespielt, das wäre es ja wie aus dem Dings raus. Das wäre ein bisschen einfach ja, gewesen. Gut. Okay. Okay. Und Hemsworth ist seit 2010 mit Elsa Patekai verheiratet.
Okay.
Siehst du mal.
Okay. Ich habe eine Frage jetzt, die könntest du wissen.
Bitte.
Letzte Frage für heute. Vielleicht. In welchem Western-Remake spielte Denzel Washington einen Kopfgeldjäger?
Ein Western-Remake, also den es schon mal gab.
Mhm.
Ich bin mit Western tatsächlich jetzt nicht so mega, kenne jetzt so ein paar wie 12 Uhr mittags und so ein Kram, aber gibt es einen Tipp?
Mit einem Coaster aus dem Film spielte Washington auch in Training Day.
Das nutzt mir gar nichts.
Sag irgendein Western.
Also, es gibt ja gar nicht so. Also so.
Das ist wirklich einer der ganz Großen.
12 Uhr mittags.
Die glorreichen 7 kam 2016 nochmal raus.
Stimmt.
Und Ethan Hawke spielte da auch mit.
Okay.
Deswegen haben wir das nochmal gesandt.
Ja.
Und Anton Fuqua machte Regie und er hat auch schon Training Day
gespielt. Ja, jetzt wo du es sagst, weiß ich das auch wieder, aber die glorreichen 7 war komplett nicht ansatzweise in der Nähe meines Gehirns.
Okay.
Sorry. Gut. Es steht noch 0-0.
Dann steht 0-0, wir müssen den Zusatz.
Irgendwann komm, ich warte einfach, bis die Walter Mörder-Frage kommt. Genau. Und dann verbocke ich sie aber.
Ja.
Genau, aus Solidarität. Nee, warum auch? Denzel Washingtons dritte Regiearbeit Fences war mehrfach Oscar nominiert. Wer spielte darin die weibliche Hauptrolle? Die bekannte Schauspielerin, gleich den Tipp, war auch in Eat, Pray, Love, Prisoners und Ender's Game zu sehen.
Keinen davon jemals gesehen. Keine Ahnung, könnte jeder sein.
Nicht jetzt hier rüber gucken und versuchen, den Namen zu lesen.
Meg Ryan.
Nein, Viola Davis.
Okay.
Ja. Das ist die auch in The Help und das, in dem, wie heißt der, Suicide Squad mitspielt, gewann 2017 für Fences den Oscar als beste Nebendarstellerin.
Mhm.
Gut.
Mann ey.
Ja.
Gut, es bleibt spannend. Denzel Washington gewann 1990 als zweiter schwarzer Schauspieler den Oscar. Wer war der erste schwarze Schauspieler?
Sidney Poitier.
Damit ist die Frage richtig beantwortet und du hast das Quiz gewonnen.
Jetzt sagen wir mal,
weißt du auch, für welchen Film er den gewann?
Den habe ich gesehen. Heißt der nicht sowas wie In der Hitze der Nacht oder sowas?
Nee, er ist Lilien auf dem Felde.
Okay.
Ist von 64.
Okay.
Naja.
Aber das muss man ja nicht wissen.
Das muss man nicht wissen. Du hast das Quiz gewonnen mit Sidney Poitier.
Ja.
Und ja,
das mal so nebenbei nur mal, ne? Wie hieß das für Quiz heute? Das Quiz, das in aller Regelmäßigkeit der Vater verliert. Arsch. So,
ist
mein Sohn.
Jetzt ist die Quote unten, ne? Jetzt ist
deine Quote.
Ja, meine Quote.
Deine Quote ist im Eimer.
Aber du hast jetzt dreimal das Quiz gewonnen und ich zweimal.
Ja.
Mann, ey.
Also es ist doch enger beieinander, aber ich muss sagen, die Redaktion, also liebe Grüße an die Redaktion, also
wirklich,
das ist jetzt schon ein bisschen
ist das hier,
so. Das
ist ja mal, Millionär, eine Million Euro.
Wollte ich gerade sagen, ganz genau, war genau mein Gedanke.
Also, was ist denn los, ey?
Ja. Aber wir haben einen verdienten Sieger, das ist die Hauptsache. Ich bedanke mich, Max.
Mhm.
Es war ein informatives Gespräch. Ich mochte das. Und
so, jetzt die große Frage natürlich, vielleicht, die ihr euch da draußen stellt. Wann kann ich denn Unstoppable sehen? Wann läuft er denn bei Kabel 1, wenn ihr den Podcast heute als fleißige ErsthörerInnen konsumiert, direkt am Release-Tag? Dann habt ihr morgen Abend die Chance, denn dann läuft er um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Und da könnt ihr euch den schön reinfahren. Genau. Und nächste Woche reden wir dann über einen ganz großen Klassiker mit Arnold Schwarzenegger, denn wir reden über Total Recall.
Oh ja.
Da freue ich mich sehr drauf. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache.
Hab den lange nicht gesehen. Bin mal gespannt, wie der jetzt auf mich
wirkt. Gesehen. Also,
ach so.
Ja, bestimmt seit
25 Was heißt nie Jahren. Richtig?
Ich glaube, ich habe den als Kind mal geguckt. Oder als Jugendlicher.
Und das ist dann nicht richtig.
Das ist dann so nicht mehr so, dass ich mich daran erinnern kann.
Weil du immer man die Hände immer vor den Augen hattest.
Ja, man weiß immer, wenn man die drei Brüste, das ist das, was ich immer weiß. Taxis und drei Brüste. Und deswegen, ich freue mich drauf, dann werde ich ein bisschen mehr über den Film wissen, hoffentlich. Und es wird ein schöner Talk, wenn wir ein bisschen über den Film quatschen. Und natürlich auch über Arnold Schwarzenegger.
Auf jeden Fall.
Super.
Also, super, vielen, vielen Dank, Max. Und dann bis
Danke,
nächste Vater. Woche.
Bis dann.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidos 4.